Kurt. So wie du.
Hey, Tag zusammen. Ich bin Tobi Bitter und ihr hört den brandneuen Podcast Kurt, das Thema. Und was passt besser zum Start als ein Überblick auf das kommende Semester? Das Studium wird digital. Für uns heißt das ein Zoom-Meeting nach dem anderen. Aber spätestens, wenn die erste Hausarbeit ansteht, brauchen wir ja auch Bücher aus der Bibliothek. Kurt-Reporter Lukas Tenberg, kann ich mir denn trotz Corona weiterhin Bücher ausleihen?
Das klappt allerdings nur unter Einhaltung bestimmter Regeln. Also seit dem 20. April hat die Bib jetzt auf dem Campus wieder geöffnet, aber auch nur zwischen 10 und 16 Uhr. Das heißt, Öffnungszeiten bis in den späten Abend, wie wir es eigentlich kennen, gibt es aktuell nicht mehr. Wichtig zu wissen ist aber auch, dass in der Bib nur noch die Abholung und das Ausleihen von Büchern gestattet ist und das auch nur, wenn ihr eine Maske tragt.
Das heißt, ich sag mal, hinsetzen, ein bisschen lernen, das ist im Moment nicht drin.
Genau, Studis dürfen sich auch nur maximal 15 Minuten in der Bib aufhalten, was ja auch irgendwo verständlich ist, denn wenn jetzt die Leute wie gewohnt da Tisch an Tisch sitzen, dann begünstigt das natürlich nur die Ausbreitung von Corona. Also wollt ihr Bücher ausleihen, müsst ihr die Literatur außerdem vorher über den Katalog Plus auf der Bib-Homepage anmelden. Aber das klappt bisher erstaunlich gut, hat mir Jessica Buschmann, Mitarbeiterin der Universitätsbibliothek, erzählt.
Eigentlich sind alle, die in die Bibliothek kommen, auch einsichtig und haben in der Regel auch dieses Anliegen, entweder schnell was auszuleihen oder was zurückzugeben.
Angenommen, ich leihe mir ein Buch aus und jemand, der ja mit Covid-19 infiziert ist, hatte es vorher in der Hand. Gibt es dagegen irgendwelche Schutzmaßnahmen?
Ja, natürlich, die gibt's. Wenn Studis die Bücher zurückbringen, dann lassen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die erstmal auch 24 Stunden liegen. Das heißt, nicht berühren, nicht anfassen. Und erst danach packen sie die Bücher dann wieder in die Regale oder verleihen sie sofort weiter, je nachdem.
Okay, ja, dann aber lass uns noch mal über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reden. Du hast ja schon gesagt, es gibt jetzt kürzere Öffnungszeiten. Wie ist das denn mit den Angestellten in der Bib? Sind die irgendwie von Kurzarbeit oder so betroffen?
Das habe ich Jessica Buschmann auch gefragt und nein, sie sind glücklicherweise nicht von solchen Maßnahmen betroffen.
Wir können alle von zu Hause aus arbeiten. Das ist auch die Auflage, Homeoffice. Nur dringend benötigter Notdienst darf in der UB arbeiten, maximal 10 Personen gleichzeitig.
Also dahingehend scheint es zumindest in der Uni-Bibliothek erstmal keine Einschränkungen zu geben.
Na, das hört sich doch schon mal gut an. Aber hat dir Frau Buschmann auch verraten, ob es dieses Semester vielleicht noch eine realistische Chance gibt, dass wir irgendwann wieder normal in die Bib können?
Ja, da hätte ich jetzt gerne gute Nachrichten für dich, aber leider nein.
Schade.
Sie weiß auch noch nicht, wie lange diese Maßnahmen jetzt in Kraft sind. Da muss man einfach abwarten, auch wenn dieser notfallmäßige Betrieb erstmals ja auch gut klappt.
Also Homeoffice, das hat natürlich auch Vorteile. Der Weg zur Arbeit entfällt und ähnliches. Und das andere ist aber tatsächlich, die Arbeit vor Ort fehlt einem, die Kolleginnen und Kollegen fehlen, die Begegnungen mit Studierenden oder anderen, die in die Bibliothek kommen, die Kontakte, das ist auf Dauer nicht schön.
Ja, diese Einschätzung kann ich mich eigentlich nur anschließen. Bücher ausleihen geht, mehr aber leider nicht. Trotzdem haben wir eigentlich gerade viel Zeit für die Uni produktiv zu sein und trotzdem kommen wir ja irgendwie zu nichts, ne? Na, danke Netflix. Aber, na, das Internet wäre nicht das Internet, wenn es nicht auch dafür eine Lösung hätte. Ein Haufen selbsternannter Homeoffice-Experten. Die geben euch Tipps, wie man zu Hause produktiver sein kann. Und Eldoradio-Reporterin Marina Weidenhaupt hat den Selbsttest versucht und hat mal einen ganzen Tag lang so einen Haufen Tipps befolgt.
Alexa, stopp. Tipp 1. Eine Morgenroutine beibehalten.
Es ist eigentlich viel zu früh und ich würde jetzt eigentlich lieber noch eine Runde schlafen. Aber ich habe es mir fest vorgenommen, heute bin ich produktiv. Das heißt, ich werde jetzt duschen gehen, ich werde mir die Nachrichten anhören, ich werde frühstücken.
Guten Morgen, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau.
Tipp 2. Sich richtig anziehen, als würde man zur Arbeit gehen.
So, ich stehe vor meinem Kleiderschrank und normalerweise würde ich mir hier jetzt meine Jogginghose rausholen und irgendeinen gemütlichen Pulli. Aber das geht heute nicht, weil wir kleiden uns heute so, als würden wir wirklich zur Arbeit bzw. zur Uni gehen. Das heißt Jeans und ein richtiges Oberteil. Puh, oh, ja, ich suche mal was raus. Ich weiß noch nicht, ob ich mich mit diesem Teil des Plans so anfreunden kann. Es erscheint mir gerade irgendwie sehr unnötig.
Tipp 3. Vor der Arbeit eine Runde an der frischen Luft drehen. Also, nachdem ich meine Morgenroutine durchgezogen habe, soll ich jetzt auch noch, bevor ich anfange zu arbeiten, spazieren gehen. Ich habe ehrlich gesagt echt keinen Bock eigentlich. Und das Wetter ist eher so semi-gut heute. Aber hilft ja nichts. Wenn das so empfohlen wird, dann ziehen wir das jetzt auch so durch. Tipp 4. Feste Arbeitszeiten und To-Dos festlegen.
Also, es ist jetzt 11 Uhr, don't judge me, und ich will um 14 Uhr eine Mittagspause machen. Also versuche ich jetzt gut 3 Stunden durchzuziehen und mache was für ein Seminar bis 17 Uhr. Dann mache ich Feierabend.
Tipp 5. 5 Minuten pro Stunde bewegen.
Ich habe so einen süßen kleinen Mini-Stepper in meiner Wohnung. Den werde ich jetzt einmal die Stunde 5 Minuten benutzen und mich ein bisschen bewegen. Feierabend, wie das duftet. Ja, was soll ich sagen? Mein Tag im Homeoffice ist vorbei und ich habe alle Tipps befolgt, die ich gefunden habe. Ein paar davon fand ich wirklich sehr sinnvoll, zum Beispiel sich so eine Morgenroutine anzuschaffen. Und was ich auch total gut fand, war, sich einen Zeitplan zu machen und auch eine Mittagspause einzuplanen, weil man dadurch dann irgendwie motivierter dabei ist, weil man weiß, okay, ich muss jetzt noch 4 Stunden, ich muss noch 2 Stunden oder so. Und ultimativer Tipp, 5 Minuten Bewegung pro Stunde. Dadurch bleibt man irgendwie so im Gang. Aber das mit der Jeans, ganz schlechte Idee. Würde ich nie wieder machen. Also das Erste, was ich jetzt mache, diese Jeans loswerden.
Merke, Jeans lieber im Schrank lassen und in den Pausen dafür sorgen, dass die Jogginghose sich ihren Namen auch verdient. Und mal vielleicht ein bisschen bewegen gehen. Das geht auch übrigens in Zeiten von Corona, wer hätte es gedacht, per Zoom-Meeting. Eldoradio-Reporterin Leonie Kritz-Detzko hat dafür mal das Cheerleading digital online ausprobiert. Leonie, Cheerleading und Pyramiden bauen, das passt für mich jetzt online nicht ganz zusammen. Vor der Webcam stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor, oder?
Klar, das haben wir auch gar nicht gemacht. Wir haben am Anfang erstmal ein paar Motions eingeübt. Das sind diese typischen Cheerleading-Armbewegungen, wenn man seine Arme zum Beispiel zu einem T oder zu einem V hochhebt. Außerdem haben wir Sprünge trainiert und Flyer-Skills. Das sind Übungen für die Leute, die beim Cheerleading hochgehoben oder geworfen werden. Und der Fokus lag aber gar nicht auf solchen Übungen, sondern auf Krafttraining und Dehnübungen. Die haben echt die Hälfte des Trainings ausgemacht. Das ist normalerweise ganz anders, hat mir Alexandra Schröder erzählt. Sie ist Übungsleiterin und Captain des Teams.
Tumbling ist quasi sowas wie Radwende, Flickflack, Salto. Das kann man zu Hause im Wohnzimmer ja schlecht machen. Genauso wie Stunten, was eigentlich der Hauptbestandteil unseres Trainings ist. Unser normales Training geht 2 Stunden und mindestens 1 Stunde davon wird immer gestuntet. Da geht es darum, ja, dass Hebefiguren gemacht werden, dass Pyramiden gebaut werden. Das geht alleine zu Hause natürlich überhaupt nicht.
Und die Bereiche sind dann ja auch echt wichtig für Meisterschaften.
Also wenn ich überlege, ich spiele zum Beispiel Football, da sind ja auch Cheerleader dabei. Bei uns sind die Meisterschaften wahrscheinlich dieses Jahr gar nicht oder stehen noch in der Schwebe. Wie ist das da bei den Mädels? Wann stehen da die nächsten Meisterschaften an?
Ja, also es ist so, dass das Team gerade für die Wintersaison trainiert, die eigentlich von November bis Februar gehen würde. Und die Sommersaison fällt halt gerade wegen Corona aus. Und man weiß ja auch noch nicht, ob die Meisterschaften dann im Winter wirklich stattfinden können. Das ist ja total unklar. Johanna Gröll, sie ist Kursleiterin beim Cheerleading Unisport, sagt, dass man sein Programm aber extrem anpassen muss für die Meisterschaften im Winter, weil die aktuelle Situation halt so ist, wie sie ist.
Also einige Sachen haben wir trotzdem im Petto. Die Choreos werden zwar immer alle neu gemacht und müssen auch gelernt werden, was jetzt zu Hause gehen würde. Und an Stunts haben wir viele Standardsachen drin und würden dann dementsprechend auch unser Programm anpassen. Also mehr Standardsachen machen, vielleicht nur ein paar schwierigere neue Sachen, die wir dann noch im Training üben können. Aber dann wird das Programm halt eher ein bisschen, ich sag mal, runtergeschraubt und wir passen halt einfach die Situation an.
Und für eine Wintermeisterschaft wird das Team dann regulär im September mit dem Training anfangen. Und man weiß ja nicht, was sich bis dahin noch ergibt.
Ja, das stimmt schon. Aber wie fandst du denn das digitale Training ganz generell? Es gibt ja viele verschiedene Kurse vom Hochschulsport, die jetzt online stattfinden. Klappt das denn alles?
Ja, also beim Cheerleading auf jeden Fall. Das Training läuft halt über Zoom. Und das Gute ist, wenn man die Kamera anmacht, sieht man sich auch selbst auf dem Bildschirm. Und das war für mich echt richtig hilfreich, weil ich so sehen konnte, ob ich mich richtig bewege oder halt nicht. Und das fehlt mir zum Beispiel bei YouTube-Workouts total. Und die Übungsleitenden können einen dann halt auch korrigieren. Ein bisschen tricky sind allerdings Bodenübungen und Sprünge. Da muss die Trainerin oder der Trainer dann schon echt mega drauf achten, die Laptop-Kamera anders auszurichten, damit man sie oder ihn sieht. Das geht face-to-face auf jeden Fall schneller.
Ja, das glaube ich. Braucht man denn dann tatsächlich nur einen Zoom-Zugang, um am Hochschulsport teilzunehmen?
Also das ist eigentlich der letzte Schritt. Als erstes braucht man die aktuelle Sportkarte, die gibt's auf der Seite vom Hochschulsport. Für Studis kostet die 9 Euro, dafür kann man dann aber auch wirklich jeden Kurs besuchen. Dann muss man sich noch online jede Woche neu anmelden für seine Kurse, damit man dann den jeweiligen Zoom-Zugang zugeschickt bekommt. Und für die Leute, die gar kein Geld ausgeben wollen, bietet der Hochschulsport auch kostenlose Live-Workouts an. Die gibt's von montags bis freitags um 18 Uhr auf dem Instagram-Kanal vom Hochschulsport.
Unisport klappt also ganz gut aus dem Homeoffice und ab nächster Woche sollen ja auch die Fitnessstudios wieder öffnen dürfen. Aber wie sieht's denn mit Praktika und Laborversuchen aus? Eldoradio-Reporterin Wiebke Fohl plädiert dafür, auch Chemieversuche im Homeoffice zuzulassen.
Kontaktverbot, tolles Wort. Endlich nicht mehr in Vorlesungssälen sitzen, hinter dir unterhalten sich zwei über Lebendfutter für Schlangen und der Typ neben dir hat seine Ernährung auf Karotten und Knäckebrot umgestellt. Vorlesungen auf Zoom haben diesen tollen Button unten links. Einfach mal Klappe halten. Genau. Aber manche Veranstaltungen weigern sich noch, in digitale Quarantäne verbannt zu werden. Die Rede ist hier von Laborpraktika. Die sollen jetzt unter Hygieneauflagen wieder stattfinden. Da tun sich natürlich Fragen auf. Werden Gruppenarbeiten abgeschafft? Kann ich immer noch auf dem Klo weinen, wenn mein Versuch schiefgelaufen ist? Und am wichtigsten, wie genau sollen Studierende zur Uni kommen? Mit den öffentlichen? Viel zu gefährlich, finde ich. Deswegen mein Vorschlag, digitalisiert endlich auch Laborpraktika. So könnte das dann ablaufen. 8.15 Uhr. Du sitzt in der WG-Küche, erster Tag deines Chemiepraktikums. Der Prof fragt erstmal, ob die Chemikalien angekommen sind. Hat er per DHL geschickt. DHL. Einfach immer überall, nicht wahr? Einer der Studenten ist ein bisschen angepisst. Der Postbote hat seine Lieferung Salzsäure und Silbernitrat einfach über den Zaun geworfen. In dem Garten wächst sobald nichts mehr. Sicherheit ist ja auch absolut das Wichtigste im Chemielabor. Du hast dir deswegen extra ein altes Bettlaken geschnappt und einen Laborkittel gebastelt. Nicht nähen, nur schneiden, Gespensterkostüm in 5 Minuten. Auf der Nase drückt eine türkisfarbene Taucherbrille. Kommt die dieses Jahr auch mal zum Einsatz? Und das, obwohl dein Sommerurlaub ausfällt. Dein Versuch heute, extrahiere Koffein aus Kaffee. Klaust dir ein bisschen Kaffee von deinen Mitbewohnern, muss man ja nicht gleich seine eigenen Ressourcen verschwenden. Der Versuchsaufbau verlangt Rundkolben, Spritze und Magnetrührer. Tja, du hast eine Blumenvase, einen Strohhalm und einen alten Silberlöffel von deiner Oma. Aber YOLO. In deinem Nudeltopf mixst du also den Kaffee mit konzentrierter Schwefelsäure und stellst das Zeug auf den Herd. Das riecht sofort, wie wenn man die Nase an die Rückwand des WG-Kühlschranks drückt. Tief einatmen und immer schön rühren. Jetzt löst sich schon der dritte Kochlöffel in der Säure auf, aber hey, no risk, no fun. Das Ätzendzeichen auf der Schwefelsäureflasche erinnert dich an eine Aufforderung zum Händewaschen. Der Blick auf den Laptop-Bildschirm zeigt, die anderen Studenten sind auch schon in ihre Versuchsaufbauten vertieft. Der Streber darf heute sogar mit Königswasser arbeiten. Wohnt aber auch direkt neben einem Krankenhaus. M.P. unten links auf dem Bildschirm baut eine Batterie aus einer Brotbackform. Dein Mitbewohner kommt rein und will frühstücken. Der Narr! Im Labor gilt doch nicht essen, nicht trinken. Deine Mitbewohner ist das Wurst. Er macht sich ein Käsebrot. Du lässt ihn ein, sich dazu zu setzen. Kollektive Lernerfahrung und jemand, der im Notfall den Krankenwagen rufen kann.
20 Minuten später.
Bei dem Typ unten rechts auf dem Bildschirm brennt der PVC-Boden in den schönsten Regenbogenfarben. Tim 345 kotzt sich die Seele aus dem Leib. Aus Mangel an Zentrifugen hat er sich einfach ganz, ganz schnell im Kreis gedreht. Von dem Streber hast du schon seit 5 Minuten nichts mehr gehört. Der Prof schreit Dinge wie
1-0, Neutralisieren.
Und
Ethanol ist doch nicht zum Trinken da.
Irgendjemand hat seinen Hintergrund zu einer verkohlten Wand gewechselt. Warte. Es ist also offensichtlich. Digitale Praktika im Homeoffice sind die Zukunft. Easy peasy Hautverätzung, sage ich nur.
Vielleicht an der Stelle noch wichtig zu erwähnen, nicht nachmachen. Jetzt werfen wir aber auch nochmal einen Blick auf alle, die sich ihr Studium mit Jobben finanzieren, zum Beispiel als Kellner. Auch wenn Lockerungen ab nächster Woche in Sicht sind, viele Restaurants sind aktuell noch zu. Eldoradio-Reporterin Lilly Hilscher, was heißt das genau für Studierende mit Nebenjob?
Erstmal heißt das, dass sie kein Geld mehr bekommen, denn Firmen schicken ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit oder müssen sie in drastischen Fällen sogar entlassen. Und sich einfach mal einen neuen Job zu suchen, geht im Moment einfach nicht, weil es kaum Jobangebote für Studierende gibt. Das könnte für Studierende in NRW ziemlich schlimme Folgen haben, denn laut der letzten Befragung von 2016 arbeiten über 70% neben ihrem Studium. Und jeder zweite davon ist auf das Geld angewiesen, um sich den Lebensunterhalt finanzieren zu können. Der Aster in Dortmund weiß von dieser Notlage. Der hat nämlich eine Umfrage zur finanziellen Lage unter den Studis gemacht, an der rund 300 Studierende teilgenommen haben. Marcel Skorupa vom Aster hat die Auswertung mit durchgeführt.
Wo unter anderem auch 54% der Studis laut angegeben haben, dass sie sich wahrscheinlich den kommenden Semesterbeitrag fürs Wintersemester nicht leisten werden können. Ja, wodurch dann natürlich vielleicht auch dieses Studium dann eher zum Luxusgut wird, wenn 50% auf einmal wegfallen würden.
Die Zahlen sind zwar bei 300 Teilnehmern nur begrenzt aussagekräftig, dennoch sind die Ergebnisse ziemlich erschreckend.
Ja, das stimmt schon. Welche Möglichkeiten haben die Studierenden denn jetzt, die einerseits ihre Jobs verloren haben und deshalb jetzt vielleicht ihre Miete nicht mehr bezahlen können?
Naja, die Studis können zum Beispiel finanzielle Hilfe beim AStA beantragen. Bis zu 95.000 Euro können da insgesamt ausgeschüttet werden. Maximal erhält ein Studierender dann rund 1.500 Euro. In der Regel sind die Auszahlbeträge aber geringer. Deswegen hofft der AStA auch, dass die Mittel eine Weile reichen werden und möglichst viele Studierende davon profitieren können. Dafür müssen Studierende aber auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen, erklärt Marcel Skorupa.
Also die wichtigste Grundlage ist natürlich, dass man eingeschriebener Student ist oder Studierende an der TU Dortmund. Man sollte in einer unverschuldeten, vorübergehenden Notlage sein, was ja durch Corona durchaus gegeben ist. Und was auch immer wichtig ist, ist, dass man aktiv am Studieren ist.
Aktiv am Studieren sein bedeutet, dass man nicht nur fürs Semesterticket eingeschrieben ist, sondern auch Studienleistungen erbringt. Das wird dann eben auch entsprechend nachgeprüft. Der AStA setzt sich aber darüber hinaus noch dafür ein, dass Studierende eine bessere Ausrüstung für die digitale Lehre bekommen. Denn in einer Umfrage des AStA dazu kam heraus, dass rund 10% der Studis in Dortmund gar nicht die nötige Technik haben, um im Homeoffice zu studieren. Und in der aktuellen Situation können die sich natürlich auch keine Technik dafür beschaffen. Allerdings gibt es dazu auch noch keine genauen Infos, wie diese Unterstützung jetzt aussehen kann. Wem das alles nichts hilft, der kann auch bei den Studierendenwerken in NRW Hilfen beantragen. Da können beispielsweise die Zahlungen von Mieten aufgeschoben werden.
Gibt also schon einige Möglichkeiten, sieht aber erstmal doch nicht so gut aus. Jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit, Kredithilfe beim Bund zu beantragen. Wie sieht denn der AStA die Überbrückungskredite, die von der Bildungsministerin in der vergangenen Woche beschlossen wurden?
AStA und die Studierendenwerke sehen das sehr kritisch, denn Studierende bekommen dann zwar bis zu 650 Euro pro Monat bis März 2021, aber eben als Kredit. Und den müssen sie zurückbezahlen. Die Mittel dafür bekommen sie aus dem BAföG-Haushalt vom vergangenen Jahr. 900 Millionen Euro sind in diesem Haushalt insgesamt über, die jetzt für die Kredite genutzt werden. Die Studierendenwerke bekommen zwar auch nochmal 100 Millionen Euro für Notfallfonds, aber wie die Verteilung dann funktionieren soll, steht noch gar nicht fest. Und Marcel Skorupa sieht auch noch ein anderes Problem.
Wenn man aber mal schaut, was es da bisher für Notfallfonds gegeben hat, wie zum Beispiel vom Studierendenwerk Berlin, wo 120.000 Euro innerhalb von wenigen Stunden ausgegeben waren, dann sieht man, dass das auch bei der Anzahl von voraussichtlich 750.000 betroffenen Studierenden wieder eine kritische Zahl wird. Wie viele kommen jetzt wirklich an diesen Notfallfonds?
Die Asten in NRW fordern stattdessen, dass Studierende eine Soforthilfe in Höhe von 3.000 Euro bekommen, die nicht zurückgezahlt werden muss.
Warten wir mal ab, wie die nächsten Wochen aussehen werden. Langsam soll ja wieder alles öffnen. So, und damit sind wir schon am Ende von Kurt das Thema. Nächste Woche bekommt ihr hier Tipps rund um das Thema Schönheit in Zeiten von Corona. Ich bin Tobi Bitter, sage Tschüss und vor allen Dingen bleibt alle gesund.
Kurt, so wie du. Mehr Infos auf kurt.digital.